Die Dunkelheit schloss mich von allen Seiten ein. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht, versuchte mich zu bewegen, vergeblich. Um mich herum waren nur Dunkelheit und Kälte, sonst nichts. Mich überkam ein völlig taubes Gefühl, als wäre ich selbst nicht mehr da. Dann explodierte die Dunkelheit. Es war wirklich eine richtige Explosion mit einem lauten Knall. Ich wurde herumgewirbelt und stellte erleichtert fest, dass ich meinen Körper wieder spüren konnte. Im selben Augenblick jedoch gewahrte ich mit Schrecken, dass ich keinen Boden unter den Füßen hatte. Plötzlich umströmte mich selbst für den Sommer ungewöhnlich warme Luft und salzige, ja fast etwas zu salzige Wasserspritzer klatschten mir ins Gesicht. Ich befand mich im freien Fall. Im heißen Luftstrom drehte es mich zur Seite und in dieser seitlichen Lage, mit gerade noch rechtzeitig ausgestreckten Armen, schlug ich auf dem Ufer der Insel Nummer 36 auf. Die Schmerzen waren so heftig, dass mir die Tränen kamen, noch bevor ich wieder völlig bei Bewusstsein war. Dann berührte etwas Kühles meine Stirn, und ich hörte eine leise Stimme sagen, »Wenn er stirbt, ist es deine Schuld, Chris. Ich hatte gestern noch gesagt, dass der Landeplatz zu klein ist.« Es war eine zarte, etwas ärgerlich klingende Mädchenstimme. Im ersten Moment verstand ich nicht, von wem sie sprach. Doch dann wurde mir schlagartig klar, wen das Mädchen gemeint hatte. Ich sollte sterben? All meine Kraft zusammennehmend öffnete ich die Augen. Unter mir war Sand, weicher, heißer Sand. Über mir spannte sich ein azurblauer, wolkenloser Himmel, in dessen Wölbung wie gemalt eine gelbe Sonnenscheibe hing. In dieses Bild ragten die über mich gebeugten Körper von Jungen und Mädchen, die ich nicht kannte. Eines der Mädchen hielt seine feuchte Hand an meine Stirn, schaute mir in die Augen und strahlte über das ganze Gesicht. Ich hätte wirklich allen Grund gehabt, in Panik auszubrechen. Doch als ich die Jungen und Mädchen um mich herum misstrauisch musterte, bemerkte ich, dass sie mich alle unverhohlen angrinsten. Ein wissendes Grinsen. Sie wussten, was hier gespielt wird, also würde ich es auch erfahren. Ich stand auf und sah mich um, ohne die anderen weiter zu beachten. Die Insel war wirklich klein und dann noch der See in der Mitte. Das Ganze sah aus wie eine Art rosa Kringel, ein höchstens 800 Meter breiter Ring aus feinem Sand. An manchen Stellen ragten spitze Steine und knorrige Korallenbäumchen aus dem Sand. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich auf einem dieser Gebilde gelandet wäre. An einem Ende der Insel erhob sich ein flacher Sandhügel, der mit ein paar kargen Büschen und welkem Gras bewachsen war. Ich drehte mich um den Rest zu inspizieren, und traute meinen Augen nicht. Etwa 40 Meter von mir entfernt erhob sich eine Burg aus dem Sand. Eine kleine, hübsche Burg, die sich dicht ans Ufer schmiegte und über das Wasser ragte. Sie hatte alles, was zu einer richtigen Burg gehört. Hohe Mauern aus rosa Marmor, einen 10 bis 15 Meter hohen Wachturm, schmale Schießscharten und ein graues Eisentor. Und als wäre das noch nicht erstaunlich genug, spannten sich von den drei dem Meer zugewandten Seiten der Burg schmale, rosafarbene Brückenbögen über das Meer. An ihrem Scheitelpunkt erhob sich jede dieser Brücken in schwindelerregende Höhen, um sich am anderen Ende auf eine in der Ferne liegende Insel herabzusenken, wo sie an eben solch einer Burg verankert war. Das war wirklich ein hübscher Anblick, der mich in jenem Moment allerdings wenig interessierte. Vielmehr ärgerte ich mich maßlos darüber, dass ich beim Herunterfallen nichts von alledem gesehen hatte und jetzt mit offenem Mund und wie ein Vollidiot dastand. »Was glotzt ihr mich so an?« fuhr ich die umstehenden Jungen und Mädchen barsch an. »Bin ich hier im Zoo oder was?« Sie zeigten sich von meiner Grobheit ungerührt. Der älteste von ihnen, dem Äußeren nach zu schließen, etwa 17 Jahre alt, also 3 Jahre älter als ich, sagte, »Respekt, du hast ja überhaupt keine Angst«, und begrüßte mich mit Handschlag. »Ich heiße Chris.« »Dima«, brummte ich. Alle um mich herum waren sonnengegerbt und braun gebrannt, was angesichts ihrer spärlichen Bekleidung und der gnadenlos vom Himmel sengenden Sonne nicht weiter verwunderlich war. Die Jungen trugen einfach Badehosen oder unverkennbar selbst abgeschnittene kurze Hosen mit ausgefranstem Saum. Nur 2 von ihnen hatten noch schlabbrige T-Shirts an. Die jüngeren Mädchen trugen auch Shorts und Hemdchen. Nur die Älteste, deren Stimme ich als erstes vernommen hatte, als ich das Bewusstsein wieder erlangte, hatte ein kurzes, verblichenes Kleid an. Am ordentlichsten sah noch Chris aus, der kurze Jeans und ein schwarzes T-Shirt trug. Allerdings hatte er, wie die anderen Jungen, auch lange Haare, die ziemlich wüst um seinen Kopf herum abstanden, wie bei einem Stachelschwein. Ich musste ein bisschen darüber schmunzeln, denn ich konnte ja nicht ahnen, wie ich selbst nach ein paar Monaten auf der einsamen Insel aussehen würde. Nur einer der Jungen, der etwa in meinem Alter war, trug kurze, wenn auch etwas dilettantisch geschnittene Haare. Am schmalen Gürtel seiner Jeans hing ein kleiner Discman. Einen der Kopfhörer, aus denen Blechern ein Rhythmus schepperte, hatte er zur Seite geschoben, um dem Gespräch folgen zu können. Wie ich später erfuhr, war sein Spitzname Meloman. So nennt man bei uns einen Musikfanatiker. Der kleinste von allen, etwa 11 Jahre alt, trug eine orangefarbene Badehose und ein lustiges weißes Sonnenkäppi. »Unsere Burg ist die Burg des scharlachroten Schildes. Es ist die beste Burg auf den Inseln«, rief er vorlaut. Alle lachten. Ich musste auch ein wenig lachen, denn so viel war klar. Mir war nichts passiert und die Jungen und Mädchen hier schienen ganz in Ordnung zu sein. Die Burg war nicht groß, aber mit dem Nötigsten ausgestattet. Zu ebener Erde befanden sich der Thronsaal, ferner ein langer, schmaler Raum, der Turniersaal genannt wurde, die Küche, in der die Mädchen das Essen zubereiteten, sowie einige Lagerräume. Im oberen Stockwerk waren die Schlafräume untergebracht. Die Jungen wohnten in 6 kleinen Kammern, jeweils zu zweit in einer. In 2 weiteren großen Kammern wohnten die Mädchen, in der einen die jüngeren 3, Tanja, Lehra und Olja, in der anderen das älteste Mädchen Rita. Insgesamt lebten, mich nicht mitgerechnet, 16 Jungen und Mädchen auf der Insel. Der älteste war Chris, der jüngste der kleine Junge mit dem Käppi. Alle behandelten ihn wie einen kleinen Bruder und nannten ihn etwas herablassend Maljok, was so viel bedeutet wie der Kleine. Alle Jungen und Mädchen waren auf dieselbe Weise wie ich auf die Insel geraten. Ein Fremder hatte sie gebeten, sich fotografieren zu lassen. Für eine Zeitung oder einfach so. Sie hatten zugestimmt und sich, ehe sie sich's versahen, auf der Insel wiedergefunden. Die Sache war eigentlich klar. Aber ich fragte sicherheitshalber trotzdem nach. Der Typ war also gar kein Journalist. Natürlich nicht, erwiderte Chris. Er benutzte nur ein Gerät, das als Fotokamera getarnt war. Was war er denn dann? Wollte ich wissen. Chris und die anderen tauschten ein paar ratlose Blicke aus, als seien sie sich nicht ganz sicher, ob man mir alles erzählen sollte. Endlich antwortete Chris: Ein Außerirdischer. Der Typ, der dich fotografiert hat, war überhaupt kein Mensch. Und diese Insel hier befindet sich auch nicht auf der Erde, sondern irgendwo auf einem anderen Planeten. Mir stockte das Blut in den Adern. Woher willst du denn das wissen? Fragte ich herausfordernd. Sie haben es uns selbst gesagt. Chris legte mir den Arm um die Schulter und fügte hinzu: Ich lebe jetzt schon 7 Jahre auf dieser Insel. Was? Ich sprang auf. 7 Jahre? Sollte das heißen, dass ich auch so lange hier bleiben musste? Und Mama und Papa, was sollten die denken? Sie würden mich doch suchen und sich ausmalen, dass ich ertrunken bin oder mir sonst was Schreckliches zugestoßen ist. Weder Chris noch ich wussten zu jenem Zeitpunkt, dass uns zu Hause keineswegs jemand suchte und dass das, was mit uns passierte, wesentlich subtiler als